kann. Wie vielen von euch wurde das Heim niedergebrannt, als Robert kam? Wie vielen wurden die Töchter geschändet und die Häuser ausgeraubt? Verbrannte Städte und geschleifte Burgen hat euch mein Vater gegeben. Die Niederlage hat er euch geschenkt. Mein Onkel hier wird euch davon mehr geben, ich hingegen nicht.
»Was bekommen wir denn von dir?« fragte Lukas Kott. »Strickzeug?«
»Ja, Lukas, ich stricke uns ein Königreich.« Sie warf den Dolch von einer Hand zur anderen. »Wir müssen die Lektion lernen, die dem jungen Wolf erteilt wurde, der jede Schlacht gewonnen hat und alles verlor. Ein Wolf ist kein Krake«, widersprach Viktarion. »Was der Krake einmal gepackt hat, lässt er nicht mehr los, sei es ein Langschiff oder ein Leviathan.« »Und was haben wir gepackt, Onkel? Den Norden? Was ist das schon? Land, das Meilen und Meilen und Meilen weit vom Rauschen des Meeres entfernt liegt. Wir haben Moat Cailin erobert, Deepwood Motte, Torrens Square, sogar Winterfell. Und was können wir dafür vorweisen?« Sie winkte und die Männer von ihrer schwarzer Wind drängten nach vorn, mit Truhen aus Eiche und Eisen auf den Schultern. »Ich gebe euch den Reichtum der Stony Shore«, sagte Asha, als die erste ausgeschüttet wurde. Eine Lawine von Kieseln rasselte die Treppe hinunter. Graue, schwarze und weiße Kiesel, glatt gespült vom Meer. »Ich gebe euch den Schatz von Deepwood«, sagte sie, und die zweite Truhe wurde entleert. Kiefernzapfen fielen heraus und rollten in die Versammlung. »Und als letztes das Gold von Winterfell.« Aus der dritten Truhe kamen gelbe Rüben, rund und hart und so groß wie der Kopf eines Mannes. Sie landeten zwischen den Kieseln und den Kiefernzapfen. Asher spießte eine mit dem Dolch auf. »Ham und Scharp«, rief sie, »euer Sohn Harak ist in Winterfell gefallen, für das hier!« Sie zog die Rübe von der Klinge und warf sie ihm zu. »Ihr habt noch mehr Söhne, glaube ich. Wenn ihr deren Leben gegen Rüben eintauschen wollt, ruft den Namen meines Onkels.«
»Und wenn ich deinen Namen rufe?« wollte Harmund wissen.
»Was dann?«
»Frieden«,
erklärte Asche.
»Land, Sieg. Ich gebe euch Sea Dragon Point und die Stony Shore, schwarze Erde, hohe Bäume und genug Steine, damit sich jeder jüngere Sohn eine Halle bauen kann. Wir bekommen auch die Nordmänner als Freunde, die an unserer Seite gegen den eisernen Thron stehen. Eure Wahl ist leicht. Krönt mich, dann folgen Frieden und Sieg. Oder krönt meinen Onkel, dann gibt es Krieg und weitere Niederlagen.«
Sie schob den Dolch in die Scheide.
»Was wollt ihr, Eisenmänner?«
»Sieg«,
rief Rodrik der Leser, die Hände trichterförmig vor den Mund gelegt.
»Sieg und Asche!«
»Asche«,
wiederholte Lord Baelor Blacktide.
»Asche, Königin!«
Aschers Mannschaft griff den Ruf auf.
»Asche, Asche, Asche, Königin!«
Sie stampften mit den Füßen und schüttelten die Fäuste und schrien, während das Feuchthaar ungläubig zuhörte. Sie würde das Werk ihres Vaters unvollendet lassen. Dennoch war Tristifer Botley für sie und mit ihm die Harlows, einige Good Brothers, der rotgesichtige Lord Merlin, mehr Männer, als der Priester je erwartet hätte, für eine Frau. Aber andere schwiegen oder besprachen sich leise mit ihren Nachbarn.
»Gegen einen feigen Frieden«,
brüllte Ralf der Hinker. Der rote Ralf Stonehouse schwenkte das Banner der Greyjoys und schrie,
»Viktarion! Viktarion! Viktarion!«
Die Männer begannen sich gegenseitig anzurempeln, einer warf einen Kiefernzapfen nach Aschers Kopf, und als sie sich duckte, rutschte ihr die selbstgemachte Krone vom Kopf. Einen Augenblick lang erschien es dem Priester, als stände er auf einem riesigen Ameisenhügel, und um seine Füße wimmelten Tausende von Ameisen. Hin und her gingen die Rufe »Ascher« und »Viktarion«, und es schien, als würde ein heftiger Sturm sie alle erfassen. »Der Sturmgott ist unter uns«, dachte der Priester, »und sähe Zorn und Zwietracht.« Scharf wie ein Schwertstoß schnitt ein Horn durch die Luft. Hell und unheilverkündend klang seine Stimme, ein zitterndes, grelles Schrillen, das die Knochen vibrieren ließ. Der Ruf hing in der feuchten Seeluft.
Are!
Alle Blicke wandten sich in die Richtung, aus der der Ton erscholl. Einer von Eurons Mischlingen brachte ihn hervor, ein riesiger Mann mit rasiertem Kopf. Ringe aus Gold und Jade glänzten auf seinen Armen, und auf die breite Brust war ein Raubvogel tätowiert, von dessen Krallen Blut troff.
Are!
Das Horn, in das er stieß, glänzte schwarz und war in sich gedreht und höher als der Mann, der es mit beiden Händen hielt. Es war mit Bändern aus rotem Gold und dunklem Stahl gefasst, in die uralte valyrische Glyphen graviert waren, die rötlich zu glühen schienen, während er laut anschwoll.
Are!
Der fürchterliche Klang, dieses zornige, schmerzvolle Klagen, brannte in den Ohren. Aeron Feuchthaar bedeckte die Seinen mit den Händen und betete, der ertrunkene Gott möge eine mächtige Welle schicken, das Horn zerschmettern und Stille bringen. Doch das Kreischen dauerte fort und fort.
»Das ist das Horn der Hölle«,
hätte er am liebsten gebrüllt, nur hätte ihn niemand gehört. Der Mann hatte seine Wangen so stark aufgebläht, als wollten sie im nächsten Moment bersten, und die Muskeln in seiner Brust zuckten so, dass es schien, der tätowierte Vogel wolle sich aus dem Fleisch losreißen und sich in die Lüfte erheben. Und jetzt brannten die Glyphen heller, jede Zeile und jeder Buchstabe schimmerte in weißem Feuer. Fort und fort und fort klang der Ton und hallt über die wilden Berge hinter ihnen und über das Wasser von Nagas Wiege, um schließlich gegen die Berge von Great Week zu prallen, weiter und weiter und weiter, bis er die ganze nasse Welt erfüllte. Und als es schien, der Schall würde niemals enden, erstarb er. Endlich ging dem Hornbläser der Atem aus. Er taumelte und wäre fast gestürzt. Der Priester sah, wie Orkwood von Orkmund ihn an einem Arm packte und ihn aufrecht hielt, während Linkshand Lucas Cott ihm das gedrehte Horn aus den Händen nahm. Ein dünner Rauchfaden stieg von dem Instrument.